einen schönen guten Morgen auch von mir hier. Schön, dass Sie sich eingewählt haben zu dieser frühen Stunde. Wir stellen Ihnen heute die Ergebnisse der Talanx AG bis zum 30.09.2023 vor. Wie gewohnt macht das unser Finanzvorstand Dr. Jan Wicke. Er steht im Anschluss auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, und die Unterlagen haben wir Ihnen gegen 7.30 Uhr gesendet. Falls Sie sie nicht bekommen haben, finden Sie die auch auf unserer Website talanx.com. Und dann schlage ich vor, dass wir beginnen, Jan. Bitte schön.
Ja, danke, Andreas. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und danke, dass Sie so früh sich hier bei uns einwählen. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute die neuen Monatszahlen präsentieren kann. Es sind sehr gute Zahlen und die haben uns auch sehr zuversichtlich gemacht, was sowohl den Ausblick für 2023 als auch für 2024 geht. Ich würde am Anfang mal in zwei, drei Kernzahlen, die diese Zuversicht begründen, einsteigen, bevor ich dann mehr durch die Finanzzahlen insgesamt führen werde. Wir haben bei den Zahlen, in die ich einsteige, fokussiere ich mich mal auf die Erstversicherungsgruppe ein bisschen, weil ja die Rückversicherung haben Sie letzten Donnerstag von den Kollegen schon hören können. Wir haben in den ersten neun Monaten ein Umsatzwachstum von über 10% in der Erstversicherung gehabt. Um genau zu sein, das sind 13% gewesen. Und wir haben gleichzeitig die Bottomline, also das Net Income, um mehr als 50% steigern können. Und das hat uns auch die Zuversicht gegeben, dass wir den Ausblick für das Jahr 2023 auf über 1,5 Milliarden Euro angehoben haben. Wir hatten ja ursprünglich eine Guidance von 1,4 Milliarden gehabt, die wir dann mehr als 100 Millionen übertreffen werden. Der Blick in die Zahlen hat dann auch dazu geführt, dass wenn wir auf der nächsten Seite sind, dass wir den Ausblick, nächsten Seite, bei mir ist das noch im Blick, also auf die Seite, den Ausblick für 2024 angehoben haben auf 1,7 Milliarden Euro. Und wenn Sie dann sich daran erinnern, dass wir eigentlich im letztjährigen Strategieplan erst für 2025 1,6 Milliarden Euro vorgesehen haben, dann zeigt das, dass wir unser Ergebnis ein Jahr früher und 100 Millionen mehr erreichen. Und wir werden das tun, wenn man dann die Zahlen durchrechnet, dann wird es wieder einen Return on Equity deutlich über 10% geben. Das sind in der Summe sehr gute Zahlen. Nun aber zu den Quartalszahlen mehr im Detail. Insgesamt, also Erste- und Rückversicherungen haben es geschafft, in den ersten neun Monaten die Umsätze um 8% auf über 32 Milliarden Euro zu steigern. Wie gesagt, zweistelliges Wachstum in der Erstversicherung, einstelliges Wachstum bei der Hannover Rück. Die Bottomline ist gestiegen um 38% im Gesamtkonzern auf 1 Milliarde 279 Millionen Euro nach neun Monaten. Wieder mit einem starken Beitrag der Erstversicherung. Die Combined Ratio hat sich verbessert auf 93,5. Und das Ganze spiegelt sich auch im Return on Equity wieder. Wir wollen jetzt hier aber bescheiden bleiben. Wir wissen, dass 18,4% sicherlich ein besonderer Peak, ein besonders hohes und gutes Ergebnis ist, was auch davon profitiert hat, dass wir ein bisschen Rückenwind gehabt haben von zwei Faktoren. Zum einen hatten wir eigentlich erwartet, mehr Abschreibung auf den sogenannten Fair Value und Pre&L Assets zu bekommen. Und zum anderen war es auch so, dass die Großschadenentwicklung, auf die ich auf der nächsten Seite eingehe, besser war als ursprünglich erwartet. Im Jahr 2023 hatten wir, das sehen Sie auf der Grafikseite 6, 277 Millionen weniger Großschäden als im Vorjahr, wo ja der Krieg Russlands in der Ukraine die Ergebnisrechnung belastet hat. Wie immer haben wir nicht die 1,589 Milliarden gebucht, sondern das Budget, was höher ist, was knapp unter 1,7 Milliarden zeitanteilig für die neun Monate liegt. Das bedeutet für uns, dass wir mit einem Großschadenpuffer von über 100 Millionen ins vierte Quartal starten, was auch gut ist angesichts des Hurricanes Otis in Mexiko, der uns sicherlich mehr als 100 Millionen netto kosten wird. Insgesamt aber für die ersten neun Monate einfach Rückenwind von der Großschadenlage. Und dann dazu kommt natürlich, wenn Sie dann insgesamt auf die Zahlen gucken, die gute technische Verbesserung und simpel der Umstand, dass wir in der Lage sind, unser Wachstum der letzten Jahre auch zu monetarisieren. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, dann vertiefen wir noch mal ein bisschen, wo kommen denn die Ergebnisse her? Und hier sieht man, dass 47% des Ergebnisses nach den ersten 9 Monaten aus der Erstversicherung und 53% aus der Rückversicherung kommen. Das heißt, wir nähern uns immer mehr dem langfristig angestrebten 50-50-Split zwischen Erst- und Rückversicherung, wenngleich das sich zum Jahresende noch ein bisschen ausleveln kann. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, ist das dann nochmal die Übersicht über den Ausblick für 2023. Wir erwarten insgesamt einen Versicherungsumsatz von über 42 Milliarden zu erreichen. Das Group Net Income, wie gesagt, über 1,5 Milliarden und Return on Equity, der deutlich über 10% liegt. Und ich, wenn Sie jetzt das durchrechnen, werden Sie feststellen, dass wir schon so um die 15% hier erwarten können, wenn wir die 1,5 Milliarden übertreffen. Jetzt würde ich gerne als nächstes ein bisschen die Segmente vertiefen. Zuerst nochmal kurz den Überblick über die Erstversicherung insgesamt mit dem Wachstum von 13% in der Topline, 51% in der Bottomline und dem sehr, sehr schönen Anstieg des Return on Equities um fast 5% oder 4,2 Prozentpunkte, um genau zu sein. Auf der nächsten Seite sehen wir dann die Industrieversicherung. In der Industrieversicherung ist es so, dass wir hier um 12% währungsbereinigt wachsen. Wenn man in die Tiefen der Zahlen geht, dann wachsen die ja etwas stärker in dem Commercial Lines Business und im Specialty Business etwas weniger stark, weil wir da selektiver zeichnen. Die Combined Ratio ist bei sehr guten 92,7%. Eine Tiefenanalyse hier zeigt, dass wir einerseits natürlich in dem neuen Rechnungslegungsstandard von höheren Discount-Effekten profitieren, also vom höheren Zinsniveau, andererseits aber auch eben in der Lage waren, erheblich unsere Resilienz, die in unseren Best-Estimate-Schätzungen enthalten sind, zu verbessern oder anders klausuliert sehr vorsichtig zu reservieren, was auch angesichts der unklaren Lage in Bezug auf die zukünftige Inflation sicherlich zu unserer konservativen Bilanzpolitik sehr gut passt. Weil das alles noch nicht gereicht haben, haben wir dann noch in der Industrieversicherung in den ersten 9 Monaten in dem Bond-Portfolio einige stille Lasten realisiert zugunsten höherer zukünftiger Erträge. Und das Ganze hat dann zu einem Return on Equity von 13,4% gesagt. In der Gesamtsumme muss man sagen, wir hatten wirklich eine sehr gute erste 9 Monate in der Industrieversicherung. Und wir erwarten auch für das volle Jahr hier über 10% Return on Equity. Retail International auf der nächsten Seite ist unsere Wachstumsmaschine. Sie sehen hier 33% Wachstum im P&C-Geschäft, 41% Wachstum im Leben. Wir haben bei beiden kleinere Sondereffekte, die ich Ihnen kurz erläutern möchte. Bei dem Wachstum in der Schadenunfallversicherung spielt das Hyperinflationsaccounting in der Türkei eine Rolle, also ohne die Türkei, wo wir natürlich erhebliche Preisanpassungen wegen der Inflation vornehmen mussten, wäre das Wachstum nur bei 16% gewesen. Aber 16% organisch ist ein wirklich super Ergebnis, vor allen Dingen, wenn Sie das ins Verhältnis zu dem unserer Wettbewerber setzen. In der Lebensversicherung war der Sondereffekt ein anderer. Wir haben hier eine neue Bank-Assurance-Kooperation und wir haben einen kleinen Erstkonsolidierungseffekt von 2 Monaten in Brasilien. Aber wirklich schlagend ist hier die neue Bank-Assurance-Kooperation auch in der Türkei. Und ohne diese neue Kooperation wäre das Wachstum bei 9% gewesen. Also aber in der Summe 2 super starke Ergebnisse. In beiden Ergebnissen ist noch kein Effekt aus der Akquisition von Liberty in Südamerika drin. Das ist eine Sache, die dann im nächsten Jahr die Wachstumszeile bestimmen wird. Die Combined Ratio liegt bei 95% oder 94,9%. Und die ist durch 2 Effekte getragen. Einerseits durchaus noch heftige Belastungen aus der Türkei durch die Hyperinflation, die wir dort haben. Auf der anderen Seite eine sehr tolle technische Verbesserung in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien und Chile, die positiv eben gewirkt haben. Return on Equity liegt bei 11,9% und der Ausblick ist hier so ein bisschen über 8,5 angegeben. Hierzu einfach ein Hinweis, wir sind super zufrieden mit unserem Retail International Geschäft. Wir werden aber zur Finanzierung der Akquisition in Südamerika Eigenkapital in die Länder vor der Akquisition schicken, also nach Chile und Brasilien vor allen Dingen, damit die aus den Ländern heraus die Transaktion, das Closing abwickeln können. Das führt natürlich zu einer Erhöhung des Equities und damit zu einer Senkung des Return on Equities temporär. Über die Zeit wächst sich das natürlich dann in bessere Zahlen aus. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, hier gibt es einen kurzen Überblick, wo stehen wir denn eigentlich in Bezug auf unsere Akquisition in Lateinamerika. Mit Sompo haben wir den Deal geclosed am 24. August, deshalb ist Sompo auch schon mit den Augustzahlen hier enthalten, also August und September. In Bezug auf Liberty Insurance in Brasilien erwarten wir ein Closing vielleicht sogar noch im November, möglicherweise Anfang Dezember diesen Jahres, sodass dann in der Jahresendbilanz die bereits enthalten werden. Und in Bezug auf die Andenstaaten, das sind Chile, Kolumbien und Ecuador, erwarten wir für Anfang nächsten Jahres das Closing. Für alle Länder gilt, dass die Kartellbehörden der Transaktion schon zugestimmt haben, während dagegen wir in den Ländern immer noch mit den Financial Regulatoren die umfangreichen üblichen Checks, bevor man Eigentümer eines Versicherungsunternehmens durchlaufen. Und da sind wir aber sehr zuversichtlich, da sind keine Showstopper für uns bisher identifizierbar. Kommen wir zu HDI Deutschland oder zu Retail Deutschland. Da sehen Sie erstmal rechts ein Return on Equity von 14,2%. Das ist sogar der höchste in der Erstversicherung, den wir haben. Bezogen auf das Wachstum ist das Bild ein bisschen gesplittet in Deutschland. Es ist ja unser kleinstes Segment. Wir wachsen im Schadenunfallgeschäft um 7% und das kommt einerseits aus dem Geschäft mit Firmen und kleinen Unternehmen, andererseits aus der Bankinsurance. Während wir dagegen in Leben, wie ja auch der ganze Markt in Deutschland, schrumpfen. Wir haben minus 7%. Bei den sogenannten Insurance Revenues, das sind ja die Beiträge ohne die Sparbeiträge, die da gezählt werden. Die ebenfalls übliche Analyse der APEs, also Premium Equivalence, Annual Premium Equivalence, Entschuldigung, ich verraspele mich da gerade, die sind sogar 10% runter in den neuen Monaten und das liegt einem starken Rückgang von einem Einmalbeitragsgeschäft, aber auch das kennen Sie ja aus dem deutschen Markt. Die Combined Ratio steht bei 96% und profitiert dabei von der Bankinsurance. Hier ist es natürlich so, dass wir wie im gesamten Markt in der Autoversicherung zurzeit schon Herausforderungen haben, die auch Preisanpassungen nach vorne eben erfordern. Kommen wir zur Rückversicherung. In der Rückversicherung, die Kollegen haben das ja bereits beschrieben, da haben wir ein Wachstum von 4%. Man muss zu diesem Wachstum erklärend dazu sagen, dass wir einen Shift in der Struktur der Rückversicherungsverträge von proportionalen Rückversicherungsverträgen zu nicht proportionalen Rückversicherungsverträgen haben. Letztere haben in der Regel eine höhere Marge. Also insofern ist hier auch eine Profitabilisierung eben drin. Bei einem Net Income von 704 Millionen nach 9 Monaten und einem Return on Equity von 20,5% kann man sich als Hauptaktionär auch wirklich nicht beschweren. Die Kollegen sind dabei, weiterhin einen wirklich tollen Job zu machen. Dann gehen wir nach diesem Überblick über die Zahlen von 9 Monaten zuerst auf unsere Kapitalausstattung und dann noch ein bisschen auf unser Investmentportfolio. In Bezug auf die Kapitalausstattung sehen Sie hier einen Anstieg der Solvency Ratio von 217% im letzten Quartal auf 222%. Woher kommt dieser Anstieg? Der kommt zum einen natürlich durch unsere gute Ergebnisentwicklung, die zu mehr Eigenkapital eben führt. Zum anderen kommt er aber auch von der Kapitalerhöhung. Wir haben ja im September 300 Millionen das Kapital erhöht und ohne diese Kapitalerhöhung hätte die Solvenz 219% betragen. Also insofern eine sehr, sehr gute Entwicklung. Warum so viel Kapital? Das ist ja eine super starke Kapitalisierung. Wir bereiten uns natürlich auf die Erstkonsolidierung von Liberty in Südamerika vor. Und wenn wir diese Erstkonsolidierung haben, dann wird die Solvenzrate auf etwas über 200% fallen. Und damit fühlen wir uns sehr, sehr auskömmlich und gut kapitalisiert für das Geschäft. Auf der nächsten Seite sehen Sie dann eine Sache, die jetzt mit dem neuen IFRS 17.9 Standard ein sehr guter Indikator für die ökonomische Entwicklung ist, das ist die Entwicklung des Eigenkapitals. Man sieht eben hier, dass wir in der Lage waren, das Eigenkapital von 8,6 Milliarden auf 9,8 oder fast 10 Milliarden zu steigern. Ein Zuwachs von über 1,2 Milliarden Euro in 9 Monaten. Und was noch mehr interessant ist, wenn man jetzt mal die gezahlte Dividende und die Kapitalerhöhung bereinigt, dann sieht man so ein bisschen so die Value Creation. Das sind über 1,4 Milliarden in den ersten 9 Monaten, die wir eben hier, die sich in der Entwicklung des Eigenkapitals widerspiegeln. Die Abweichung, die Sie zu dem Jahresergebnis von 1,279 Millionen sehen, Sie finden sie in dem Other Comprehensive Income. Das erkläre ich Ihnen gleich noch beim Investmentportfolio. Auf der folgenden Seite kommt dann meine Seite, die zumindest für die folgende Analystenkonferenz meine Lieblingsseite sein wird, aber ich möchte die Ihnen hier auch nicht verschweigen. Der neue Rechnungslegungsstandard, Sie merken ein bisschen, ich bin ein Fan davon, der zeigt ja nicht nur die gute Entwicklung des Eigenkapitals, sondern auch das, was in den Gewinnspeichern, was die erwartete zukünftige Profitabilität aus dem Bestand heraus bedeutet. Und da gibt es eine sogenannte Contractual Service Margin, der Kollege aus dem Controlling hat das mal als Gewinnspeicher bezeichnet, die brutto vor Steuern und ohne Minoritätsabzug in der Bilanz steht. Und wir haben hier für die Darstellung das Ganze bereinigt, um die Steuereffekte und um die Minoritäten, die natürlich Hannover Rückminoritäten vor allen Dingen eben sind. Und das Gleiche haben wir beim Risiko Adjustment gemacht, das ja auch ein Puffer aus Sicht des Aktionärs eben darstellt. Und wenn man dann alle drei Werte aufaddiert, also das Eigenkapital für die Shareholder, die erwarteten zukünftigen Gewinne aus der Contractual Service Margin, die erwartete positive Abwicklung aus dem Risk Adjustment, dann kommt man zum Shareholder Total Value von über 17 Milliarden und zu einem Value per Share von mehr als 67 Euro. Was eben auch ganz schön zeigt, auch wenn Sie in die Details sehen, wir waren in der Lage, die CSM zu steigern in den ersten 9 Monaten zu einer sehr, sehr schönen Entwicklung. Wie haben wir das Geld und die schöne Entwicklung nicht erzielt? Das sehen Sie auf der nächsten Seite. Wir haben nicht große Risiken in der Kapitalanlage genommen und waren hier glücklich, sondern wir haben kontinuierlich unseren konservativen Investmentansatz fortgesetzt. Eine Sache muss ich Sie allerdings darauf hinweisen, aber ich betone, wir sind weiterhin konservativ. Sie sehen in der rechten, ganz rechten bei Rating-Gliederung unseres Bond-Portfolios einen großen Shift von AAA zu AA und das hängt aber damit zusammen, dass wir sehr viele amerikanische Staatsanleihen halten und diese Staatsanleihen von AAA auf AA Plus runtergeratet worden sind. Also wir haben Downgrade bekommen und das sehen wir hier im Switch. Also es ist kein aktives Handeln des Portfolio-Managements eben hinter. Auf der folgenden Seite sehen Sie dann einen tieferen Einblick in den neuen Accounting-Standard, der einem etwas ermöglicht. Sie sehen, dass unser Net Insurance Finance in Investment Result gesunken ist, rund 180 Millionen Euro. Und das wirft ja jetzt erstmal eine Frage auf, wie das bei steigenden Zinsen ist, aber es ist genau die Erklärung mit den steigenden Zinsen. Weil Net Insurance Finance in Investment Result ist das, was Sie früher als Kapitalanlageergebnis geben, minus die Aufzinsung der Schadenreserven. Und wenn die Zinsen steigen, sind natürlich höhere Aufzinsungsbeträge zu erbringen. Wie kann man dieses Net Insurance Finance und Investment Result interpretieren? Es ist gewissermaßen der Spread, den wir verdienen über die risikofreie Anlage mit den Kapitalanlagen. Und man sieht eben, Sie sehen ja ein Return on Investment, der ist ja sogar gestiegen von 2,1 auf 2,8, aber weil eben auch die Aufzinsung gestiegen ist, ist die Differenz kleiner. Also zum einen sieht man darin den Spread. Und zum anderen sieht man darin aber auch Umschichtungen im Bondportfolio. Ich hatte Ihnen ja bereits beschrieben, zum Beispiel bei der Industrieversicherung, dass wir einen sehr, sehr guten Ergebnisverlauf hatten, den wir dazu genutzt haben, im Bondportfolio von niedrig verzinslichen alten Bonds in höher verzinsliche neue Bonds umzuschichten. Und das geht einher mit einem Realisationsverlust. Und wir haben 180 Millionen Euro in etwa in den ersten 9 Monaten so ein negatives Ergebnis gemacht, was uns aber positiv nach vorne einen höheren laufenden Ertrag verspringt, weil das ja, das ist ja ein Wash, man gewinnt ja kein Geld dadurch, man verteilt ja nur in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Zeit die Ergebnisse. Also insofern sind wir sehr zufrieden mit dem Investment-Ergebnis. Und das Zweite, was auch wichtig ist für die zukünftige Interpretation, trotz der konservativen Anlagepolitik, wir haben 4,4% Reinvestment Yield gehabt. Das vergleicht sich mit dem September 2022 von 2,6, das sind 180 Basispunkte mehr, was ja auch sehr gut ist und was einen Zusatzertrag für die Zukunft verspricht. Nichtsdestotrotz möchte ich auf eine Sache eben hinweisen. Irgendwo ist Ergebnis, hat auch Ergebnissteuerung Grenzen und im neuen Accounting Standards ist das bei den sogenannten Fair Value Through P&L Assets. Das sind der Teil der Assets, wo jede Wertänderung direkt durch die Gewinn- und Verlustrechnung geht. Das ist bei unserem recht großen Private Equity Buch der Fall, das ist bei bestimmten Fixed Income Titeln und Real Estate Funds der Fall. Und Sie sehen auf der Seite 22 hier die Sensitivität, die wir haben, also 10% Rückgang bei Private Equity würden tatsächlich 190 Millionen Belastung des Ergebnisses bedeuten. Das ist eine hohe Sensitivität. Bis jetzt, und deshalb sind wahrscheinlich alle auch in der gesamten Branche da sehr zurückhaltend in der Kommentierung, haben wir praktisch kaum was gesehen. Also jetzt für uns bedeutet das in Zahlen, wir haben 2 Millionen sogar positive Entwicklung bei den Private Equities gesehen in den letzten 9 Monaten. Während dagegen jetzt nicht überraschend bei den Real Estate Funds, Gewerbeimmobilien, Sie lesen es ja auch in den Medien, haben wir minus 34 Millionen Negativeffekt gehabt, schon in den ersten 9 Monaten. Aber ansonsten war die Belastung weit geringer, als ich sie persönlich eben erwartet hätte. Nun gut, mal gucken, was jetzt noch in den letzten 1,5 Monaten kommen. Wir sind aber in der Summe, also wir erwarten in der Summe weitere Abschreibungen, haben das auch schon in unserem Ausblick gemacht, aber wir sind zuversichtlich, dass die Abschreibungen nicht so hoch sind, wie wir am Jahresanfang erwartet haben. Kommen wir zum Ausblick, und das ist jetzt gewissermaßen eine Wiederholung. Über 42 Milliarden Umsatz erwarten wir, hängt ein bisschen vom Dollarkurs ab, über 1,5 Milliarden Ergebnis, Return on Equity deutlich über 10%, also so um die 15. Und die Dividende wird über 2 Euro liegen. Die genaue Entscheidung treffen wir im März. Auf der nächsten Seite haben wir dann unser Group Net Income für 2024. Da haben wir gesagt über 1,7 Milliarden und wieder mit einem Return on Equity deutlich über 10%. Und das wirft natürlich mit den über 1,7 Milliarden, weil wir ja dann auch schon quasi unser 2025er Ziel übertreffen. Die Frage auch, wann kommen wir mit dem 2025er Ziel? Da wollen wir das Renewal Anfang des Jahres abwarten und wir werden dann im März mit der Bilanzpressekonferenz auch was zu 2025 sagen. Ja, meine Damen und Herren, das war der Überblick und jetzt stehe ich Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Ganz lieben Dank, Jan. Herr Moritz, darf ich Sie bitten, die Fragerunde einzuleiten?